SWR Kultur Hörbuch. Sag mir, was ich bin, von Yuna Mannion. Folge 6. Es liest Isabella Bartdorf. 13. Nessa, 2004. John Garvey würde sterben. Dina hatte das vermutlich längst geahnt, aber Nessa und Joey nicht. Eine Herzinsuffizienz, sagte der Arzt, die dazu führe, dass sich Wasser in seiner Lunge sammle. Es traf sie beide wie aus heiterem Himmel. Joey kümmerte sich jetzt um alle Arzttermine und Medikamente, lagerte ihren Vater nachts mit Kissen hoch, damit er besser atmen konnte, und überwachte ihn mit dem Babyfon, das sie verwendet hatten, als Ruby klein war. Der Empfänger stand auf Joeys Nachttisch. In manchen Nächten, hatte er Nessa erzählt, lag er wach und hörte zu, bis er das Husten nicht mehr ertrug. Dann ging er in das Zimmer seines Vaters und umrundete das Bett, während die gekrümmte Gestalt darin weiter von Krämpfen geschüttelt wurde. »Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ihm auf den Rücken klopfen, noch mehr Kissen aufstapeln. Ich weiß es einfach nicht.« Joey hatte den Kopf in die Hände gestützt und wischte sich mit den Fingern die Augen. Nessa, die ihm am Küchentisch gegenüber saß, bemerkte zum ersten Mal, wie erschöpft er aussah. »Irgendwann gehe ich dann einfach runter und gucke die ganze Nacht irgendwelchen Müll im Fernsehen.« Nessa hatte einfach ausgeblendet, unter welchem Druck Joey stand. Für alle Spannungen zwischen ihnen hatte sie ihm die Schuld gegeben. Wenn sie anfing, von Lucas, Ruby oder irgendwelchen Einzelheiten des Falls zu reden, reagierte Joey gereizt, sagte »Lass es doch« oder »Kannst du nicht mal von was anderem reden?« Aber das konnte sie nicht. Es fraß sie auf, das war ihr klar, aber ihr kam es so vor, als hätte er einfach aufgegeben. Er hielt es für möglich, dass Dina doch freiwillig fortgegangen war. Das hatte er schon durchblicken lassen. Nessa musste ständig wachsam bleiben. Es hing jetzt von ihr ab. Joey starrte aus dem Fenster. »Ich übernehme die Wochenenden«, sagte Nessa, »Freitag bis Montag. Du schläfst dann bei Kate.« Joey und Kate hatten ihre Hochzeit verschoben, die für Juli geplant gewesen war. Sie waren schließlich seit der Highschool zusammen, da kam es auf 1-2 Jahre auch nicht mehr an. »Ja, danke.« Nessa schaute mit ihrem Vater Dateline auf NBC, die Berichte über Ronald Reagans Beisetzung. Sie kochte Hühnersuppe für ihn, von der er kaum etwas aß. Joey sagte Apfelkuchen mit Vanilleeis. Und das war tatsächlich das Einzige, was ihr Vater noch zu sich nahm. Immerhin bekam er so ein paar Kalorien ab. Seine Hand zitterte, wenn er den Löffel zum Mund führte. Am Abend legte sie sich in dem Zimmer hin, das sie mit Dina geteilt hatte, als sie noch Kinder waren. Auf dem Nachttisch stand das Babyfon. Beim Einschlafen lauschte sie den angestrengten Atemzügen ihres Vaters. Durch das Babyfon klang es, als kämen sie vom anderen Ufer eines Meeres, als wäre er unendlich weit weg. Sie fühlte sich wie ausgehöhlt. Ihr Vater und ihr Bruder brauchten sie, aber sie hatte nichts zu geben. Nur der Fall hatte noch Bedeutung für sie. Das Ritual des allabendlichen Anrufs bei Lucas. Er nahm nie ab. Aber wenn es soweit war, würde sie vor Gericht sagen können, sie habe jeden Tag versucht, ihre Nichte zu erreichen. Die Unterredungen mit Lynn, die Telefonate mit den zuständigen Polizeibeamten und zuletzt, vor dem Einschlafen, der Anruf bei Ronan in Irland, wo es dann früher morgen war, um ihm von den Ermittlungen zu erzählen. Sie konnte ihre Gedanken nicht anhalten und sie machten ihr Angst. Nichts auf der Welt war mehr gut. Wenn sie zum Arzt ging, würde Lucas davon erfahren. Er würde alles und jedes gegen ihren Antrag auf Umgangsrecht verwenden. Sie hatte das Gefühl, ständig unter Beobachtung zu stehen. Er wartete nur darauf, dass sie einen Fehler machte. Frank Capioni schien vor Gesundheit nur so zu strotzen, als sollte er eigentlich einen Marathon laufen oder Rennrad fahren, Teil einer Herde Männer in bunter Funktionskleidung. Aber er war Kettenraucher. Während sie auf ihren Kaffee warteten, zündete er sich eine Zigarette an der nächsten an. Er war einer der ernstesten Männer, denen Nessa je begegnet war. Vielleicht ja wegen seiner Arbeit bei der Mordkommission. Vielleicht war er aber auch schon vorher so gewesen. Er wirkte durch und durch unergründlich. Die gleichmütige Miene, die aufrechte Haltung, die Reserviertheit. Gekleidet war er immer sehr gepflegt. Gut sitzender grauer Anzug, neutrales blaues Hemd, schwarze Schuhe. »Das wird aber auch verdammt Zeit«, hatte Nessa ausgerufen, als er das erste Mal bei ihr anrief und sich als Detective Capioni von der Polizei Philadelphia vorstellte. Sie wollte gerade aus dem Haus, als das Telefon klingelte, und war noch einmal umgekehrt. Dina wurde bereits seit 2 Tagen vermisst. In den Zeitungen erschienen erste Artikel, und auf KYW News hatte Nessa die Durchsage gehört, man suche nach Hinweisen über eine Frau aus Fairmount, die seit Sonntagmorgen vermisst werde. Trotzdem schienen die Ermittlungen nicht anzulaufen, und niemand von ihnen war bisher befragt worden. »Ich habe allein heute schon 10-mal auf dem Revier angerufen«, hatte Nessa gesagt. »Ich gehöre nicht zum Revier, aber meine Abteilung wird von jetzt an übernehmen.«
»Ihre Abteilung?«
»Wir sitzen im Roundhouse, dem Hauptquartier. Ich bin bei der Mordkommission.«
Mordkommission.
Sie rutschte an der Wand entlang zu Boden, hatte ein Rauschen in den Ohren. »Haben Sie sie gefunden?« »Nein, bisher nicht. Und wir haben auch keine weitergehenden Informationen. Aber wir übernehmen häufig Vermisstenfälle, vor allem wenn Gewaltdelikte vorausgegangen sind.«
»Genau das versuche ich ja schon die ganze Zeit zu erklären.«
Er räusperte sich. »Ich kannte Ihre Schwester. Ich kannte Dina, von der St. Christophers. Sie war 3 Klassen unter mir, im selben Jahrgang wie meine Schwester Teresa.«
»Teresa Capioni.«
»Genau.« Nessa erinnerte sich an Teresa. Sie hatte Basketball gespielt. Langes dunkles Haar zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden, der hin und her schwang, wenn sie den Ball von der Freiwurflinie abdrückte. Sie bewegte sich athletisch. Die Capionis hatten auf der anderen Seite des Schulhofs gewohnt, eine große italienische Familie.
»Hat Teresa sie verständigt?«
»Ja. Sie hat es im Viertel mitbekommen, aber ich hatte selbst auch schon den Bericht gesehen und den Namen erkannt. Ich habe mit den zuständigen Ermittlern gesprochen. Sie suchen weiter nach möglichen Kameraaufnahmen, prüfen die Anrufliste und das alles. Aber wir führen die Befragungen durch und werden die Ermittlungen künftig leiten.«
Seitdem sprach Nessa fast jeden Tag mit Frank. Er nahm ihre Anrufe immer entgegen, auch wenn es sonst niemand tat, um ihr dann immer wieder das Gleiche mitzuteilen. Nach wie vor keine Spur, keine Sichtung des Wagens, keine Belastung der Kreditkarten. Nessa holte sich eine Zigarette aus seinem Päckchen. »Darf ich?« Er nahm sein Feuerzeug und sie beugte sich zu der Flamme hin.
»Lucas lässt uns Ruby immer noch nicht sehen oder auch nur mit ihr reden. Was sagt Ihre Anwältin?«
»Rein rechtlich kann er anscheinend machen, was er will. Wir haben Umgangsrecht beantragt, aber sie hat uns schon gewarnt, dass er jede Möglichkeit nutzen wird, dagegen vorzugehen. Einfach wird es nicht.«
»Nein. Sie hatte sich auch bei uns gemeldet, um anzufragen, ob wir etwas hinsichtlich der Erziehungseignung des Vaters beitragen können. Die Kontaktverbote und die Aussage zu dem Angriff auf Dina im November 2002 hatte sie bereits vorliegen. Wir können sagen, dass er für uns im Zusammenhang mit dem Verschwinden ihrer Schwester von Interesse ist. Mehr aber nicht.
So ein Bullshit, das ist doch völlig eindeutig. Sie haben gesehen, was er getan hat, die Bilder. Sie haben ihre Aussage gelesen.
Ich weiß. Sie haben gesehen, was er ihrer Schwester angetan hat. Aber vor Gericht gilt das als Hörensagen. Und wir dürfen auch ihre Vorstrafe nicht vergessen. Ungebührliches Verhalten, Widerstand gegen die Festnahme. Das dürfte es aus gerichtlicher Sicht weniger überzeugend machen.
Daran war er schuld. Sie ist verhaftet worden, weil sie so verzweifelt darüber war, was bei der Arbeit passiert ist. Und das ist nur passiert, weil sie ihre Medikamente nicht mehr nahm, wozu er sie gezwungen hat.
Nessa sprach viel zu laut. Frank antwortete leise. Er hat die ganze Zeit für ein gemeinsames Sorgerecht gekämpft, was ihm ja zu Teilen auch zugesprochen wurde, zusammen mit dem zeitweisen Wohnrecht.
Er trommelte mit Zeige und Mittelfinger gegen seine Untertasse. Nessa wusste, dass er sie schonungslos und wahrheitsgemäß auf das vorbereiten wollte, was noch kommen würde. Aber sie wollte, dass auch er Wut entwickelte.
Ruby hat das alles gesehen. Seine Gewaltausbrüche, aber es wird heißen, sie hätten sich ja nicht gegen das Kind gerichtet.
Ist Gewalt gegen die Mutter etwa keine Gewalt gegen das Kind? Das ist alles so krank. Es gab nie Hinweise darauf, dass er seiner Tochter gegenüber gewalttätig geworden ist. Nur darauf wird geschaut. Auf seine Eignung als Erziehungsberechtigter, nicht als Ehemann oder als Mensch. Und da er jetzt der alleinige Elternteil ist, hat er auch die komplette Entscheidungsgewalt. Das hatte Lynn ihr auch schon erklärt. Lucas stand unter dem Schutz des 14. Zusatzartikels, demzufolge er sein Kind frei von jeder ungerechtfertigten Einmischung durch den Staat erziehen konnte. Ständig zog Lynn den Fall Troxell gegen Granville heran, dass die Gerichte seit diesem Urteil von der Annahme ausgingen, Eltern seien grundsätzlich erziehungsgeeignet und hätten das Recht, die Entscheidung zu treffen, die sie als die beste für ihr Kind erachteten. Selbst wenn das hieß, das Umgangsrecht anderer Familienmitglieder zu unterbinden. Lucas könne immer argumentieren, er wolle Ruby vor einer Retraumatisierung durch Besuche bei der Familie ihrer Mutter schützen. Dass dies ihr Gefühl des Verlassenseins nur verstärken werde. Nessa musterte Franks Miene, die heruntergezogenen Mundwinkel, die Art, wie er immer wieder den Blick abwandte, und wurde das Gefühl nicht los, dass er das alles einfach hinnahm.
»Und was ist mit Familien wie uns? Wir waren ihre ständigen Bezugspersonen. Ruby kennt uns. Und jetzt sollen wir sie nie wieder sehen dürfen?«
Sie musste ihre Kaffeetasse abstellen, weil ihre Hand so zitterte, und merkte, dass Frank es registrierte.
»Was ist mit dem psychologischen Schaden, den das anrichtet? Dieses ganze System ist doch erbärmlich. Die Polizei, die Gerichte, alles.«
Frank drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus. Er zündete sich eine weitere an und sah an ihr vorbei, während er einen langen Zug nahm.
»Entschuldigung«, sagte Nessa. »Tut mir leid, Frank, ich bin echt erschöpft.«
Seit Monaten gerieten sie immer wieder in diese Sackgasse. Auf Schritt und Tritt schützte der Staat Lucas Rechte. Schützte ihn. Nessa war ununterbrochen zornig. Zornig, leer und toxisch. Inzwischen wurde sie von den meisten Menschen gemieden. Ihre Telefonate mit Ronan dehnte sie ewig aus und dachte gar nicht daran, dass er immer noch für sein Examen lernen musste und es bei ihm 5 Stunden später war.
Lucas hat nie nach ihren Sachen gefragt. Nach nichts. Ihre Kleider, ihre Spielsachen, ihr Fahrrad, ihre Bücher, ihr Fisch, das Aquarium. Nichts. Wer macht sowas? Sehen Sie denn nicht, was er vorhat? Wer wird Ruby je von ihrer Mutter erzählen?
Er wird sagen, dass er es macht, um seine Tochter vor weiteren Verletzungen zu bewahren, dass es zu ihrem Besten ist. In der Bäckerei war inzwischen viel Betrieb. Ihre Tassen waren leer. Vor Nessa stand ein unberührter Blaubeermuffin. Frank bemerkte es.
»Essen Sie auch mal was?«
Nessa zuckte mit den Schultern. »Es fällt mir schwer, überhaupt etwas Normales zu tun.« »Was ist mit Schlafen?«
»Ich habe das Gefühl, ich muss immerzu voll da sein, weil ich sonst vielleicht etwas verpasse. Eine Chance, einen Hinweis. Und dieser eine kleine Fehltritt, dieser Sekundenbruchteil, in dem ich nachgelassen habe, bedeutet dann, dass wir Ruby für immer verlieren und Dina niemals wiederfinden.« Sie verschränkte die Arme. »Dad hat längst aufgegeben. Sein Herz macht buchstäblich nicht mehr mit. Und Joey ist einfach nur total durcheinander. Er will, dass ich aufhöre, ständig davon zu reden.«
Für einen kurzen Moment spürte sie Franks Unbehagen. Er rutschte auf seinem Stuhl herum, seufzte.
»Es ist frustrierend. Das weiß ich.«
»Lucas macht aber auch Fehler«, sagte Nessa, wie um ihn zu ermuntern. »Er ist jähzornig, verliert die Kontrolle. Das haben wir alle schon erlebt, meine ganze Familie, nicht nur ich.«
»Mein Gott, diese eine Woche, als Dina und Ruby endgültig ausgezogen sind.
Irgendwann baut er Scheiße, das weiß ich.«
»Ich übernehme das«, sagte Frank, griff nach der Rechnung und zog seine Brieftasche hervor.
Nessa wartete, während er an der Kasse zahlte. Er musste zur Arbeit und sie auch. Wieder lief der Morgen, an dem Dina verschwunden war, vor ihrem inneren Auge ab. Das war längst zur Gewohnheit geworden. Ein Gedankenstrom, der in jedem stillen Moment in Gang kam.
Dina, wie sie sich für die Arbeit fertig machte, aus dem Haus ging. Und dann die vielen Fragen. Hat er sich den Sonntagmorgen ausgesucht, weil da nicht mit Staus zu rechnen war? Weil es weniger Zeugen geben würde? Hatte er sie an dem Morgen angerufen und behauptet, es sei etwas mit Ruby? Hatte er in ihrem Wagen auf sie gewartet? Oder vor der Haustür? Der weiße Honda hatte monatelang auf der anderen Straßenseite gestanden. Jetzt war er weg. Vielleicht war es ja wirklich seiner gewesen. Sylvia hatte sich sehr daran gestört, ein Wagen, der sich nie vom Fleck rührt. Irgendwer lässt ihn da verkommen, hatte sie immer gesagt. Nessa hätte ihn melden sollen. Warum hatte sie das nicht gemacht? Frank setzte sich wieder auf seinen Stuhl. Wann wird über den Antrag entschieden? In 2 Wochen. Sie schluckte, versuchte sich auf die Menschen zu konzentrieren, die draußen auf dem Weg zur Arbeit waren, in ihr sinnerfülltes Leben. Ich weiß, Sie haben das schon oft gehört, Nessa, aber es nützt wirklich niemandem, wenn Sie zusammenklappen oder krank werden. Und genau das wird passieren, wenn Sie weiter nichts essen, nicht schlafen und keinen Weg finden, auf sich aufzupassen. Ja, ich weiß. Ich wollte Sie nicht nur wegen der Anhörung treffen. Er sah auf die Tischplatte und Nessa wusste, er würde ihr gleich etwas sagen, was sie nicht hören wollte. Etwas, das er die letzte Dreiviertelstunde vor sich hergeschoben hatte. Vor ein paar Tagen hat Lucas sich gemeldet. Er wird diesen Sommer aus Pennsylvania wegziehen. Wegen des offenen Ermittlungsverfahrens hat er uns seine neue Adresse mitgeteilt. Er zieht nach Vermont. Mit Ruby. Irgendwo hatte sie gelesen, Flughäfen und Bahnhöfe seien die perfekten Beispiele extremer Modernität. Die Reisenden in ihnen entwurzelt, zwischen 2 Orten, im Nirgendwo. Aber für sie hatten sie immer das genaue Gegenteil bedeutet. Orte, an denen die Menschen wieder andockten, zurückkehrten, nach Hause kamen. Kinder, die in ausgebreitete Arme rannten, linkische Jugendliche, die ihre Mütter umarmten, Erwachsene, die beim Anblick des anderen von plötzlicher Scheu befallen wurden. Abschiede, Treffen an der 30th Street Station, am Engel, mit Dina und ihrer Mutter. Das alles. Früher hatte sie immer mit den Tränen gekämpft, angesichts der Schönheit von Menschen, die sich wiedersahen. Während sie jetzt in der Ankunftshalle des Philadelphia International Airport auf Ronan wartete, empfand sie gar nichts. Er hatte schon seit Wochen zurückkommen, sein Examen verschieben wollen. Sie hatte ihn davon abgehalten. Zuletzt gesehen hatten sie sich wenige Tage, nachdem Dina verschwunden war. Ronan war Teil einer anderen Welt, vor all dem. Dieser Raum in ihr war nicht mehr frei. Jetzt sah sie ihn kommen, in dunkler Jeans und dunkelblauem Hemd. Auf seinen Wangen lag schon der Bartschatten des Reisetags. Er trug einen Tweedblazer, den er bei den Temperaturen in Philadelphia sicher bald ausziehen würde. Sie sah, wie er die Menge absuchte, wie dann sein Blick auf ihr ruhte. Ein Anflug von Besorgnis. Vielleicht stand ihr die Verzweiflung ja ins Gesicht geschrieben. Oder er war beklommen, weil er die Welt des Schmerzes, die er betreten würde, jetzt so deutlich vor sich sah. Er stellte seine beiden Taschen ab, schloss sie in die Arme und hielt sie fest. Nessas Gesicht landete unter dem Aufschlag seines Blazers. Und zum ersten Mal seit Wochen spürte sie so etwas wie Trost. Sie brachte kein Wort heraus, machte eine Geste, um ihr Schweigen zu erklären. »Schon gut«, sagte er und drückte seinen Kopf an ihr Haar. So blieben sie einen Augenblick. »Du wirst ja immer weniger«, sagte er. »Ich spüre jeden Knochen.« Genau so wollte sie bleiben, so eingehüllt, die Außenwelt weit weg. Zu Weihnachten hatte er ihr David Attenboroughs Dokumentarreihe »Das Leben der Säugetiere« auf DVD geschenkt. Die schaute sie jetzt immer abends, weil alles, was eine Geschichte oder Figuren beinhaltete, sie überforderte. Neulich hatte sie gesehen, wie ein kleines Känguru die Welt jenseits des Beutels seiner Mutter erkundete, die ersten unsicheren Sprünge machte, ein paar Mal hinfiel und dann wieder zurück in den Beutel kroch, als wäre ihm die Welt da draußen viel zu anstrengend. So wollte auch sie in der Dunkelheit unter Ronans Blazer verharren, sein kratziges Kinn auf ihrem Kopf, sein breiter Oberkörper an ihrer Wange, ein leichter Wollgeruch. Der Antrag auf Umgang wurde abgelehnt. Er wird sie uns nicht mehr sehen lassen.
Ronan umfasste ihren Hinterkopf, strich ihr übers Haar. »Es tut mir so leid.« »Das ist...« Er brach ab, wusste nicht, was er sagen sollte. Sie standen da und Nessa wurde klar, dass er sie hier, mitten in der Ankunftshalle, so lange im Arm halten würde, bis sie losließ. Ronan ging einkaufen und kochte für sie an diesem ersten Abend. »Comfort Food«, sagte er, »das sich leicht essen lässt. Kartoffelpüree, Erbsen, ein Brathähnchen.« Sie legte sich aufs Sofa und sah ihm dabei zu, wie er in der Küche herumhantierte, die er nur ein Jahr zuvor für sie entworfen hatte. Es war fast wieder wie früher in der Kindheit. Das Klappern von Töpfen und Pfannen, der murmelnde Fernseher, der Duft des Essens. Ronan stellte Teller auf den Couchtisch. »Du brauchst dringend eine Soßenschüssel«, sagte er. »Jetzt muss erst mal dieser Becher reichen.« »Versuch, was zu essen«, drängte er sie. Und sie versuchte es. Aber selbst das mit Milch und Butter angereicherte Kartoffelpüree klebte ihr wie Pappe an der Zunge. Sie musste sich zwingen, die Muskeln in ihrem Mund zu bewegen, zu schlucken. Später, als sie im Bett lagen, sagte sie ihm, dass sie sich zu Sex nicht in der Lage fühle. »Mein Kopf ist dermaßen im Eimer. Ich kann die Gedanken, die mir kommen, nicht mehr steuern. Nicht nur Dina selbst, das Bild, wie sie tot und nicht begraben irgendwo im Wald liegt und mich anschaut, oder notdürftig verscharrt auf einer Müllhalde oder einem verlassenen Grundstück, sondern auch die Vorstellung, wie sie gestorben ist, wie sie vielleicht gelitten hat. Ihre Angst, ihr Entsetzen, das schneidet mich jeden Tag tausendmal in Stücke.« Sie hörte ihre eigene Stimme im Dunkeln und Ronans Atem neben sich. Es machte ihm Angst, wozu sie geworden war, das war ihr klar. Ihr ging es ja genauso. »Und alle möglichen anderen Sachen«, fuhr sie fort. »Die Nachrichtenbilder aus Abu Ghraib zum Beispiel. Oder das Video, in dem dieser Mann geköpft wird. Ich habe die ganze Zeit die schrecklichsten Bilder im Kopf. Sie kommen einfach so. Ich kann sie nicht aufhalten.« Sie wusste selbst nicht, warum sie so war und auch nicht, wie sie es Ronan erklären sollte. Es kam ihr vor, als wäre alles zerstört und entwertet. Sie würde nie wieder normal, nie wieder berührbar sein. »Darum wollte ich auch nicht, dass du kommst. Ich habe das Gefühl, ich bin zurzeit wie Gift. Einfach nur dreckiges, verseuchtes Gift. Für mich selbst, für andere, für dich.« Am nächsten Morgen kam Ronan mit einem Monatsvorrat Proteinshakes für Nessa an, um sie ein bisschen aufzupäppeln, und einer Tüte voller DVDs mit alten Filmen. Er ließ ihr mitten am Tag ein Bad ein, kochte für sie und legte erst American Graffiti und dann Harry und Sally ein. Sie sah ihm dabei zu, wie er sich durch ihr Haus bewegte. Er würde einen großartigen Ehemann und Vater abgeben. Er umsorgte, ohne groß darüber nachzudenken. Nichts davon war noch für sie bestimmt. In der Nacht vor seiner Abreise schliefen sie miteinander, mitten in der Nacht, ohne nachzudenken, noch fast im Halbschlaf. Hinterher drehte Nessa sich zur Wand. Sie konnte nicht mehr aufhören zu weinen. »Lieber Himmel, Nessa, was ist denn los? Es tut mir leid. Ich dachte, du willst es. Wollte ich ja auch. Das ist es nicht.« Ronan sagte nichts weiter. Er zog sie eng an sich, wiegte sie sanft. Sein nacktes Bein an ihrem, die Wärme seiner feuchten Haut, seine Brust an ihrem Rücken, die sich, immer noch außer Atem, hob und senkte. Sie wusste, es würde das letzte Mal sein. Sie war nicht fähig, das anzunehmen, was er zu geben hatte. Sie konnte nicht begreifen, dass ein so guter, schöner Mensch wie er sie halten wollte. Gleichzeitig grollte ihm ein Teil von ihr, gerade weil er so intakt und gut war mit seinen Soßenschüsseln und seinem Brathähnchen, wie er von seinen jüngeren Geschwistern erzählte, während die ganze Welt doch so beschissen war. Immer wieder brach neues Schluchzen aus ihr heraus. Es war, als könnte er sie denken hören. »Bitte, Nessa, bitte sag jetzt noch nichts. Das ist jetzt nicht die Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Ich schwöre bei Gott, ich bin hier, ich warte. Wir können auch nach Jahren noch weitermachen, jederzeit, wenn du soweit bist.« Nessa sagte nichts. Es war bereits vorbei. Nessa, 2004. Sie hatte den ganzen Vormittag mit dem Grafikteam zusammengesessen, um das Layout eines neuen Katalogs zu besprechen. Auf ihrem Schreibtisch klebte eine Reihe von Post-its. Molly zurückrufen so schnell wie möglich. Molly bittet sofort um Rückruf. Nochmal Molly. Molly. Nessa griff zum Handy.
Endlich, Nessa, ich platze fast. Seit Stunden versuche ich schon, dich zu erreichen.
Was ist los?
Hast du es noch nicht gesehen?
Was denn?
Du wirst es echt nicht glauben. Die neue Philadelphia Today hat eine Titelstory über Dina. Samt der Bewährung auf der Intensiv und ihren psychischen Problemen. Die haben sogar Sachen aus der College-Zeit wieder ausgegraben. Alles. Das konnten die doch niemals wissen, wenn ihnen nicht irgendwer Informationen gegeben hat.
Herrgott, Lucas. Aber Frank meinte doch, Lucas würde sicher nicht so blöd sein, mit der Presse zu reden. Ob das Krankenhaus was rausgegeben hat?
Panik wallte in ihr auf. Jetzt würden alle einen ganz falschen Eindruck von Dina bekommen. Hier sagen alle, sie hätten natürlich nichts erzählt. Er muss es gewesen sein. Wer sonst? Zitiert wird er nicht in dem Artikel. Aber woher sollten sie die ganzen Infos sonst haben? Sogar ihr Selbstmordversuch am College kommt vor. Und dass sie ihre Medikamente abgesetzt hat. Die falsche Infusion für das Baby, der Zusammenbruch, die Festnahme ist alles da. Das muss also entweder die Polizei rausgegeben haben oder er.
Nessa hielt noch die Druckfahnen des Katalogs in der Hand, an denen sie den Vormittag über gearbeitet hatte. Auf dem Cover war Artemisia Gentileschis Gemälde Judith und Holofernes zu sehen. Sie wählte Franks Nummer und konzentrierte sich ganz auf das Bild, während sie dem Freizeichen lauschte. Gentileschi war von einem Maler, einem Freund ihres Vaters, vergewaltigt worden. Es hatte einen Prozess gegeben. Sie schilderte, wie sie sich gegen den Mann gewehrt hatte. Als er fertig war, schrie sie ihn an, sie wolle ihn umbringen, und er verhöhnte sie. Sie warf ein Messer nach ihm. Er erklärte, er werde sie heiraten, nachdem er sie entehrt hatte, weigerte sich dann aber. Nessa stellte sich den Gerichtssaal vor, das junge Mädchen im Zeugenstand, ihr Vergewaltiger, der sie als Hure beschimpft und ein Komplott zur Ermordung seiner eigenen Frau geschmiedet hatte, im selben Raum. Keine Antwort. Sie lief zum nächsten Wawa-Store, kaufte sich eine Ausgabe der Zeitschrift und setzte sich zum Lesen nach draußen. Es ging ausschließlich um Dinas psychische Erkrankung und die Ermittlungen im beruflichen Umfeld. So etwas musste doch sittenwidrig sein. Es musste einen Weg geben, sie zu zwingen, den Artikel zurückzuziehen. Nessa notierte sich den Namen unter dem Text. Wie konnte dieser Mensch so viel von Dinas Geschichte ausgraben und dabei mit keinem Wort die Kontaktverbote und die Prügel erwähnen, die fürchterlichen Dinge, die sie erlebt hatte? Der Fehler auf der Arbeit war ihr nur unterlaufen, weil Lucas gewollt hatte, dass sie von einem Tag auf den anderen die Psychopharmaka absetzte. Davon war nicht einmal die Rede. Nessa versuchte es noch einmal bei Frank. Keine Antwort. Sie rief Lynn an und hinterließ eine Nachricht bei ihrer Sekretärin. Zurück im Büro setzte sie sich an ihren Schreibtisch und blätterte in dem Katalog, an dem sie weiterarbeiten musste, ohne auch nur ein Wort zu begreifen. Sie suchte die Nummer der Philadelphia Today heraus und rief dort an. Am liebsten hätte sie losgebrüllt. Sie verlangte die Person, die den Artikel verfasst hatte, und wurde zum Chefredakteur durchgestellt. Wie konnten Sie so etwas veröffentlichen? Ist Ihnen eigentlich klar, wie sehr Sie damit den laufenden Ermittlungen um meine Schwester schaden? Und meiner ganzen Familie? Das ist Verleumdung. Meine Schwester wird vermisst, ihr ist etwas zugestoßen. Und Sie blasen die Tatsache, dass sie Antidepressiva genommen hat, zur Story auf? Sie wollte ihn anbrüllen. Ihr Monster. Ihr gottverdammten unmoralischen Monster. Der Chefredakteur blieb gelassen. Er bedauere, dass sie das so empfinde. Ihnen sei sehr an fairer und ausgewogener Berichterstattung gelegen. Alles, was wir veröffentlicht haben, entspricht den Tatsachen und lässt sich belegen. Wir haben auch Ihre Familie eingeladen, sich dazu zu äußern. Wir stecken in laufenden Ermittlungen. Wir sind einem ständigen Medienrummel ausgesetzt. Interviews geben wir nicht, weil wir nichts sagen, ihn nicht einmal beim Namen nennen dürfen. Nessa wurde lauter. Wir gehen hier durch die Hölle.
Wo ist Ihr Anstand?
Sie knallte den Hörer zurück auf den Apparat. Dann sprang sie auf und trat gegen den Schreibtisch. Der Schmerz schoss ihr bis ins Schienbein. Sie hinterließ noch eine Nachricht für Lynn und versuchte es erneut bei Frank. Im Zuge des Vergewaltigungsprozesses war Artemisia Gentileschi mit Daumenschrauben gefoltert worden, um sicherzustellen, dass sie die Wahrheit sagte. Es ist die Wahrheit, das wiederholte sie immer und immer wieder. Es fiel schwer, das Gemälde der Judith anzusehen, ohne dabei an den Prozess zu denken, an die Wut und den Schmerz, die die Malerin empfunden haben musste. Sie war gefoltert worden, nicht er, sie, ein junges Mädchen. In der Kunst wurde weiblicher Zorn von jeher als hässlich dargestellt, die Furien, die Gorgonen. Artemisia Gentileschi hatte ein Bild ersonnen, auf dem zwei Frauen sich zusammentaten, um ihren Unterdrücker niederzuhalten und ihm die Kehle durchzuschneiden, ihm den Kopf abzutrennen. Nessa verließ das Büro am frühen Nachmittag. Weder Lynn noch Frank hatten zurückgerufen. Sie ging nach Center City, vorbei an Lucas Straße, immer noch in der Hoffnung, dort vielleicht Ruby auf ihrem Dreirad den Gehweg entlangstrampeln zu sehen. Sie konnte an keinem Spielplatz in der Stadt vorbeigehen, ohne nach ihr Ausschau zu halten. In einer Bar bestellte sie sich einen Whisky. Dann noch einen. Trank drei Bier. Schluckte zwei Xanax, die sie von Molly bekommen hatte, weil sie nicht gewagt hatte, sich welche beim Arzt verschreiben zu lassen, solange der Antrag auf Umgang noch lief. Lucas hätte es ja herausfinden können. Es war später Nachmittag und die Bar füllte sich zusehends. Nessa hatte nicht daran gedacht, dass Freitag war. Ein Typ in einem etwas zu blauen, vielleicht auch etwas zu glänzenden Anzug setzte sich auf den Barhocker neben ihr. Wenn er lächelte, was er häufig tat, war er attraktiv. Perfekte weiße Zähne. Aber irgendwas an ihm war auch zwielichtig.
»Vielleicht kommt diese Chance ja nie wieder«, sagte er.
Eigentlich wollte sie ihm eine scheuern, sagte aber nur, »von mir aus«. Er gab ihr einen Drink aus, einen doppelten Whisky. Dann zahlte sie ihm einen. So ging es hin und her. Er machte irgendwas mit Finanzen, trug einen dieser dicken goldenen Fraternity-Ringe mit einem grünen Stein. Auf seinen Knöcheln sprossen dichte dunkle Haare, und er tat Nessa fast ein bisschen leid. Er erzählte von seinem Leben, sie hörte nicht zu. Draußen vor den Fenstern ging der Tag zu Ende. Die Zeit am Freitagabend, wenn die eine Sorte Mensch zu ihrer Familie nach Hause ging und die andere, Menschen wie sie, noch sitzen blieb. Der Typ im Anzug hatte Koks dabei. Auf der Toilette zogen sie ein paar Lines von Nessas Katalogfahnen. Dann tranken sie weiter.
»Koks bringt mich immer in Fahrt«, sagte er.
»Hast du noch mehr?« Das Licht auf der Toilette war schummrig. Nessa zerteilte die Lines auf dem Katalogcover, auf der roten Samtdecke von Holofernes, auf Judiths Haut.
»Weißt du, Gentileschis Bild ist ganz anders als das von Caravaggio«, sagte sie. »Auf seinem sieht es aus, als gleite das Messer einfach wie von selbst durch den Hals, ohne jede Kraftanstrengung. Judith und ihre Arme sind praktisch meterweit weg, sie halten das Schwert kaum fest. Schau.«
Sie legte den Finger auf die Seite.
»Auf dem hier drückt die Dienerin ihn richtig runter. Das Blut spritzt. Judith hat sich in seine Haare gekrallt, nutzt sie als Hebel, um ihm die Arterien auch richtig durchtrennen zu können. Es ist anstrengende körperliche Arbeit. Trotzdem bleiben sie ganz ruhig dabei. Entschlossen. Sie tun, was getan werden muss. Siehst du?«
»Redest du von dem Bild da?«
Der Typ im glänzenden Anzug beugte sich vor und zog seine Leine durch.
»Egal«, sagte sie. Was zum Geier glaubte der, wovon sie sonst redete?
Sie schnupfte das Koks und als sie den Kopf wieder hob, sah sie sich im Spiegel.
»Ich sehe ja ganz gelb aus.«
Sie wischte sich die Nase. Er stellte sich hinter sie vor das Waschbecken, fuhr ihr mit seinen schauderhaften Händen vorn über die Bluse. Sein feuchter Mund sabberte an ihrem Nacken herum. Sie zog den Kopf ein, duckte sich, damit er aufhörte.
»Fass mich nicht an, verdammt!«
»Du bist doch mit mir hier reingekommen, weil du Koks hast.«
Sie drückte sich vom Waschbecken ab und schubste ihn weg.
»Was zum...«
Seine Miene verzerrte sich von erschrocken zu wütend.
»Durchgeknallte Schlampe.«
Er riss die Toilettentür auf und ging. Wieder allein betrachtete Nessa ihr verschwommenes Spiegelbild. Irgendwann im Lauf des Abends musste sie wohl geheult haben, unter ihren Augen klebten Ablagerungen von Wimperntusche, wie das Gemälde einer geistesgestörten Frau. Sie drängte sich durch die lärmende Bar und stolperte raus auf den Gehweg. An der Ecke zu Broad Street hielt sie ein Taxi an. Sie nannte dem Fahrer ihre Adresse. Als sie in ihrer Straße waren, sagte sie, »Können Sie kurz auf mich warten? Nur ein paar Minuten, ich bin gleich wieder da.« Oben an der Treppe musste sie sich gegen die Haustür lehnen, um den Schlüssel herauszukramen. Sie brauchte den richtigen Schlüssel, den vom Haus. »Konzentrier dich.« So fest sie konnte, bohrte sie sich den Schlüssel ins Handgelenk. »Scheiße, Nessa, konzentrier dich.« Jetzt hatte sie ein Ziel. Das Küchenmesser aus dem deutschen Qualitätsset, das sie laut Ronan unbedingt brauchte. Auf dem Weg nach draußen entdeckte sie seinen komischen irischen Holzschläger. Sie hatte ihm nie gesagt, dass er den hier hatte stehen lassen. Zurück im Taxi gab sie dem Fahrer die Adresse und sie schlängelten sich durch Nebenstraßen zurück nach Center City. »Hier«, sagte sie, »vor dem Nissan Frontier.« Sie zahlte und blieb neben dem Pickup stehen, wartete, bis das Taxi weggefahren und am Stoppschild abgebogen war. Das Messer hatte sie in der Handtasche, den Schläger hielt sie in der Hand. Den ganzen Tag schon wollte sie auf etwas oder jemanden einstechen, wollte verletzen. Lukas, die Person, die den Text geschrieben hatte, den selbstgefälligen Chefredakteur, den Richter, der ihren Antrag auf Umgang abgelehnt hatte, den Typen aus der Bar. Sie torkelte an Lukas Nissan vorbei, das Messer in ihrer Hand zog von Stoßstange zu Stoßstange einen Streifen durch den Lack. Eine weiße Naht in der glatten schwarzen Oberfläche. Schluss mit der Makellosigkeit. Sie drückte fester, vertiefte den Kratzer. Fick dich, flüsterte sie. Fick dich, fick dich, fick dich. An der vorderen Stoßstange stellte sie sich direkt neben den Reifen, umfasste den Messergriff mit beiden Händen und stach zu, nach hinten, oben. Beim zweiten Versuch drang das Messer tief ein. Und Nessa verlor das Gleichgewicht und fiel auf die Straße, als sie die Klinge wieder herauszog. Sie ging auf den nächsten Reifen los, stach zu. Diesmal blieb das Messer stecken. Nessa knallte gegen den Wagen und die Alarmanlage ging los. War ja klar, dass er eine Alarmanlage hat. Scheiße, scheiße, scheiße. Sie hob den Schläger vom Boden auf und holte aus. Zertrümmerte einen Scheinwerfer. Brüllte sie wirklich oder war das Brüllen in ihrem Kopf? Den anderen Scheinwerfer, den Kühlergrill. Die Erschütterung fuhr ihr durch beide Arme. Lichter gingen an, Lukas Türschwelle war hell erleuchtet. Sie machte weiter, ging nach hinten, zertrümmerte die Rücklichter. Sie musste 5-6 Mal zuschlagen, bevor das Fenster auf der Fahrerseite in viele tausend Stückchen zersplitterte, die noch zusammenhielten, als ginge ein unsichtbarer Draht durch sie hindurch. Smithereens. Ein irisches Wort, das sie mal von Ronan gehört hatte. Jetzt war sie alles, was sie eigentlich nicht sein durfte. Hässlich, außer sich vor Wut, besoffen, gewalttätig. Hinter Vorhängen tauchten Gesichter auf, beobachteten sie. Schatten hinter Scheiben. Durchgeknallt, hysterisch, am Arsch. Das war es, was sie sahen. Wahrscheinlich sah auch er von irgendeinem Fenster aus zu, immer noch ganz beherrscht. Im Augenblick hätte sie sich gewünscht, er würde einfach rauskommen und sie mit seiner Flinte abknallen. Das Messer steckte immer noch im Reifen. Wenn sie es bloß herausbekäme und sich selbst aufschlitzen könnte, dann wäre es wenigstens vorbei. Aber es rührte sich nicht vom Fleck. Geschlagen sank Nessa zwischen den Glasscherben auf die Knie und schaffte es irgendwie, Franks Nummer zu wählen. Diesmal antwortete er. »Ich habe seinen Wagen zertrümmert.« Ich bin noch hier in der Straße. Alle gucken. Während sie so im Dunkeln kniete, kam ihr ein entsetzlicher Gedanke. Was, wenn auch Ruby guckte? Wenn sie am Fenster stand und Nessa so sah, als durchgeknallte, gewalttätige Schlägerin. Wie er. Ihre Knie waren blutig. An einer Hand hatte sie einen tiefen Schnitt. Das Roundhouse. Leuchtstoffröhren, ein Sessel aus rissigem schwarzem Lederimitat, Tinte an ihren Fingern, das Blitzlicht einer Kamera.
Eine Polizistin, die immer wieder »Verstehe ich« und »Kann man wohl sagen«, murmelte, als wäre sie ganz einer Meinung mit Nessa, die schluchzend erklärte, es gebe keine Gerechtigkeit, zumindest nicht für Frauen, nirgends auf dieser Welt, nicht für Frauen. In der Damentoilette kniete sie vor der Schüssel und erbrach sich, während auf der anderen Seite der Kabinentür ein uniformierter Beamter wartete. Das Linoleum hatte ein paar Löcher, als hätten hier schon andere gekniet und sich in den Boden gekrallt. Es stank unerträglich. Der Sitz war hochgeklappt. Typisch Mann. Das Schlimmste, erklärte sie dem Kerl vor der Kabine, als sie wieder rauskam, ist doch, wenn Männer in der Frauentoilette den Sitz und den Boden vollpissen. Wir machen sowas nicht. Sie torkelte, zeigte auf sich. Warum können Männer nicht ihre eigene Toilette nehmen? Sagen sie denen, sie sollen aufhören. Sie sollen endlich damit aufhören, sich alles und jedes zu nehmen. Sie sollen's einfach lassen, Herrgott. Alles drehte sich. Sie schlief auf dem Fußboden ein. Irgendwer verfrachtete sie in einen Sessel. Frank hatte wohl ein paar Strippen gezogen. Jedenfalls brachte er sie am nächsten Morgen zurück nach Hause. »Keine Rachefeldzüge mehr«, sagte er. »Und was immer sie da gestern intus hatten, sie müssen mit dem Mist aufhören. Unverzüglich. Und essen sie was.«
»Ja«, sagte sie. Sie war in ihrem ganzen Leben noch nicht so müde gewesen. Sie bekam per einstweiliger Verfügung ein Annäherungsverbot ausgehändigt. Immerhin zu Hause und nicht im Büro. Die Rechnung wegen Sachbeschädigung kam per Einschreiben. Sie musste den Erhalt auf dem Postamt quittieren. Lucas und Ruby waren längst nach Vermont gezogen.
»Weißt du, dass sie hier in diesem Zimmer ihre ersten Schritte gemacht hat?«
John Garvey bekam kaum mehr Luft. Trotzdem verbrachte er seine letzten Tage damit, praktisch ununterbrochen zu reden. Die Leute vom Hospiz hatten ihm ein Pflegebett ins Wohnzimmer gestellt.
»Da drüben neben dem Sofa. Deine Mutter hat sie festgehalten. Ich saß im Sessel, gleich hier.«
Dann musste er pausieren. Nessa sah zu, wie sich sein Brustkorb hob und senkte. Die Rippen drückten sich durch das Unterhemd. Er war dünn und aufgedunsen zugleich. Sein Bauch war geschwollen, genau wie seine Knöchel, während Arme und Brust dahinschwanden. Das silberne Medaillon auf seiner fahlen Haut. »Heiliger Christophorus behüte uns«, ein Geschenk von seiner Mutter, als er von zu Hause fortgegangen war.
»Ich habe die Arme ausgebreitet und sie kam zu mir rübergewackelt, auf ihren stämmigen kleinen Beinchen, ganz allein. Es war gar keine richtige Geschichte, aber ihr wiederholte sie jetzt endlos, durchsetzt von anderen Erinnerungen. Dinas erste Schritte, ihr erster Schultag, wie sie Nessa damals die Haare abgeschnitten und sie dann versteckt hatte, wie Dina sang. Manchmal brachte er sie auch mit Ruby durcheinander. Er röchelte und Joey beugte sich vor und wischte ihm mit einem Taschentuch den Mund. Wenigstens hat Maria nicht mehr erleben müssen, was mit unserem Mädchen passiert ist. Er weinte. Dann schlief er ein. Ihr Vater starb und konnte über nichts anderes mehr reden als über die Toten. Es war nur noch eine Frage von Tagen. Die Hospizschwester hatte ihnen erklärt, das könne sie am Blutbild erkennen. Draußen im Garten färbten sich schon die Blätter. Ihr Vater hatte zur Geburt jedes seiner Kinder ein Bäumchen gepflanzt. Eine Birke für Dina, einen Ahorn für Joey, eine Kirsche für Nessa. So viel war geschehen auf diesem kleinen Stück Land, diesem kleinen Stück Amerika. Die Iren, die jeden Sommer kamen, die Barbecues, die Geschichten, ihrer aller Kindheit, die Firma, Romanzen und Kummer. »Wenn sie jetzt meinen Herzschlag hören könnte«, sagte er. Aber er sagte es im Schlaf, und Nessa wusste nicht, wen von ihnen er damit meinte. Dann fuhr er hoch, rang nach Luft. »Eure Mutter habe ich im Irish Club kennengelernt«, sagte er, als er wieder sprechen konnte. »Sie war mit einer Freundin da. Ich war 45. Ich hatte nie damit gerechnet, in dem Alter noch jemanden kennenzulernen, eine 15 Jahre jüngere Italienerin. Sie hat mich zum Lachen gebracht. Durch sie fühlte ich mich wieder jung. Sie hätte noch viel länger leben sollen.« Dann fiel es ihm wieder ein und er sagte, Zum Glück hast du das nicht mehr erlebt, Maria. Er redete weiter, bis er wieder einschlief. Diesmal schlief er sehr lange, und weder Joey noch Nessa waren sich anfangs sicher, dass er gestorben war. In dieser Nacht wachten sie zu Hause bei ihrem Vater. Nur sie beide, weil er ihnen gesagt hatte, dass er sich das so wünschte. Und am nächsten Morgen riefen sie das Bestattungsunternehmen an. Sie begruben ihn an einem schönen Herbsttag. Zusammen standen sie vor der Kirche, in der sie getauft worden waren, in der sie ihre erste Beichte abgelegt und ihre erste Kommunion empfangen hatten, in der sie gefirmt worden waren und Abschied von ihrer Mutter genommen hatten. Gleich neben der Kirche lag die Elementary School, die sie alle besucht hatten, auf der anderen Straßenseite der Friedhof. Keine zwei Jahre zuvor, als sie ihre Mutter begruben, standen auch Ruby und Dina hier bei ihnen in der bitteren Kälte, abgeschirmt von Joeys Freunden, für den Fall, dass Lukas auftauchte. Die Reihe der Trauernden war lang. Alle hatten John Garvey gern gehabt und alle hatten etwas über ihn zu sagen. Nessa und Joey schüttelten Hände und hörten zu. Nessa war nicht zusammengebrochen. Sie fühlte sich gar nicht dazu in der Lage. Rechts neben dem Leichenwagen stand ein Grüppchen Iren. Manche von ihnen hatten sich hier in der Gegend niedergelassen. Ganz am Rande entdeckte Nessa eine vertraute Gestalt, und ihr blieb das Herz stehen. Ronan war schon zur Beisetzung ihrer Mutter aus Irland gekommen. Jetzt war er zur Beisetzung ihres Vaters hier. Sie hatte ihm doch gesagt, es gäbe nichts mehr zu retten. Sie hörte sich die Geschichte einer Frau aus Donegal an, die ihren Vater 1950 kennengelernt hatte, vor einem halben Jahrhundert im Irish Club, als sie selbst gerade erst hier angekommen war. Was war er für ein Gentleman gewesen? Nessa drückte ihr die Hand, ließ sich von ihr umarmen. Ronan drückte zuerst Joey die Hand und Joey verlor die Fassung, lehnte den Kopf an Ronans Schulter. Ronan umarmte ihn, tätschelte ihm den Rücken. Nessa hatte ganz vergessen, wie eng die beiden schon befreundet gewesen waren, bevor sie überhaupt wusste, wer Ronan war. Ihr Vater hatte ihn ins Herz geschlossen und ihm vertraut, ihn mit dem Umbau ihres Hauses beauftragt. Als er vor ihr stand, wollte sie ihm die Hand schütteln. Ach, Nessa, doch nicht heute. Wieder verspürte sie beißende Scham, ließ die Hand sinken und umarmte ihn. »Du hättest nicht kommen sollen«, sagte sie. »Wieso nicht?« »Ich weiß nicht, die weite Reise, die Kosten. Eine Karte oder sowas hätte doch auch gereicht.« Er legte den Kopf schief, fragend, vielleicht auch ungläubig. »Du weißt schon, dass ich hier bin, oder?«
»Was?«
»Hier, in Philly.«
»Nein.«
Sie hatte das Gefühl, auf schwankendem Grund zu stehen.
»Weiß es Joey?«
»Klar. Ich habe euren Vater die letzten Wochen ein paar Mal besucht. Ich dachte, das weißt du.«
»Aber wieso? Hast du nicht dein Examen?«
»Längst bestanden. Ich habe ein Angebot von meinen alten Arbeitgebern hier bekommen. Sie haben sich auch um die Arbeitserlaubnis und alles gekümmert, daher.«
»Und mir wolltest du davon nichts erzählen?«
»Nessa, liest du denn nicht mal mehr meine Mails?«
»Ich hab's dir erzählt. Ich arbeite schon eine ganze Weile hier.«
Sie nickte.
»Ja.
Ja, verstehe.« Joey war nicht mehr neben ihr. Er stand mit Kate und ihren Eltern auf der anderen Seite des Kirchenvorplatzes.
»Hab gehört, du bist verhaftet worden.«
»Hat Joey dir das erzählt?«
»Ja.«
Ronan zuckte mit den Schultern. Er trug einen weichen braunen Pullover über einem weißen Hemd. Ein Teil von ihr wollte sich einfach in seine Geborgenheit sinken lassen. Er wirkte so gut.
»Es wird dich freuen zu hören, dass du die Waffen gestellt hast.«
»Wie bitte?«
»Das Wüsthof, dieses edle Küchenmesser, wo 200 Jahre Fertigungstradition auf die moderne Küche treffen. Und deinen komischen Schläger.
Du hast meinen Hurling-Schläger genommen?«
»Ja, den, glaube ich. Sie haben ihn einbehalten.« Ronan zuckte wieder mit den Schultern und lachte leise.
»Den brauche ich hier eh nicht mehr.«
Ich war ziemlich von der Rolle.
Ganz schöner Scheiß. Das alles.
Sie sah Ronan an, dass er noch etwas sagen wollte, aber jetzt stand der Bestatter neben ihr. »Wir sollten jetzt hinübergehen«,
sagte er.
Gut.
Sie sah zu, wie sich Joey, Kates Bruder, Ronan, zwei ihrer Cousins und ein weiterer irischer Arbeiter den Sarg ihres Vaters auf die Schultern hoben, ganz altmodisch. Genau so hätte er sich das gewünscht. Und ihn über die Straße zu der Grabstätte trugen, die er längst bezahlt hatte. Und wo ihre Mutter auf ihn wartete. Lang ausgestreckt auf dem Boden von Rubys Zimmer schaute Nessa zu den im Dunkeln leuchtenden Sternen empor, die sie an die Decke geklebt hatte. Sah, wie der Schein der Straßenbeleuchtung auf Rubys Mondstuhl fiel, auf ihre Bilderwand, ihre Bücherregale. Das große Buch von Frosch und Kröte. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? Olivia. Und Rubys absolutes Lieblingsbuch Sharing a Shell, das Ronan ihr aus Irland geschickt hatte. Jeden Abend hatten sie es gemeinsam lesen müssen, dreimal hintereinander. Ruby hatte sogar angefangen zu reden wie in dem Buch. An einem der letzten Abende, bevor Dina verschwunden war, saßen sie zu dritt in Nessas Auto, als Ruby plötzlich aus ihrem Kindersitz auf der Rückbank sagte, drei Freundinnen fahren dahin, unter dem Blau des Nachthimmels. Nessa wäre fast von der Fahrbahn abgekommen. Es war eine Abwandlung von Sharing a Shell.
Da hast du eine kleine Dichterin geboren, sagte Nessa.
Und Dina strahlte. Auf dem Boden von Rubys Zimmer fing Nessa an zu schluchzen. Das Verlangen, Ruby im Arm zu halten, überwältigte sie. Um 2 Uhr morgens brach sie nach Vermont auf. Unter dem Beifahrersitz ihres Wagens lag John Garveys Ausgabe von Rand McNallys Straßenatlas der USA. Sie wusste, in welcher Stadt sie wohnten, wusste, dass Lucas auf den Inseln am Lake Champlain zu Hause war, aber die genaue Adresse kannte sie nicht. Sie informierte sich gar nicht erst, ob das Annäherungsverbot auch in anderen Bundesstaaten galt. Sie fuhr einfach los. Ein paar Kilometer vor der Grenze von New York machte sie an einer Raststätte am New Jersey Turnpike Halt. Sie trank ihren Kaffee draußen, rauchte eine Zigarette. Um 4 Uhr früh herrschte hier schon reger Betrieb. Die Leute machten sich bereit, in ihren Arbeitstag zu starten. Hauptsächlich waren es Handwerker, Männer in schweren Arbeitsstiefeln mit Stahlkappen und farbbespritzten Hosen, Männer wie ihr Vater und ihr Bruder. Hinter Albany, auf einem Streckenabschnitt, der Northway genannt wurde, sah Nessa zu, wie sich der Himmel veränderte. Im Osten, am Ende der ansteigenden Straße, zeigte sich ein dunkelblauer Streifen, darunter ein tief indigofarbenes Meer aus Bäumen. Sogar die Fahrbahn schimmerte blau im Licht der Scheinwerfer. Die blaue Stunde, den Ausdruck hatte sie irgendwo gelesen. Der Morgen dämmerte über den Adirondacks und die Umrisse der Wälder und der mächtigen Berge nahmen immer mehr Gestalt an. Als Nessa die Staatsgrenze nach Vermont überquerte, hing die Sonne schon wie ein glühender roter Ball vor ihr über den Feldern. So weit im Norden war Nessa noch nie gewesen. Kuhweiden, Schindelhäuser, rostrote Scheunen und leuchtende Herbstbäume. Die ganze Welt erstrahlte kraftvoll im Sterben. Lodernde Hickories, Amberbäume, Rotahorn. Kurz vor Burlington sah sie auch den See zu ihrer Linken. Auf der Route 7 hielt sie an, um eine Zigarette zu rauchen. Dina war nur einmal hier gewesen, während ihrer Schwangerschaft. Sie hatte alles sehen wollen. Wie eine Touristin war sie aufgebrochen, mit Reiseführer und Fotoapparat. Und als sie zurückkam, war sie sehr still und hatte keinen Film zu entwickeln. Die Reise hatte sie verstört. »Wusstest du, dass Robert Frost dort begraben ist?«, sagte sie. Das hatte Nessa nicht gewusst. Sie wusste gar nichts über Robert Frost oder Vermont oder Lyrik im Allgemeinen. »Aber so ist es«, sagte Dina. »Auf seinem Grabstein steht der Satz, in Liebe lag ich mit der Welt im Streit.«
»Geht uns das nicht allen so?«, kommentierte Nessa.
Wie mit so vielen anderen Erinnerungsfetzen versuchte sie jetzt, in diesem Moment, nach seiner möglichen Bedeutung zu schürfen, nach dem, was Dina zu dem Dichter und seinem Grab gezogen haben mochte. Später, als Dina verschwunden war, fand Nessa ein weiteres Frost-Zitat in ihrem Tagebuch. »Ist meine Traurigkeit bei mir, am dunklen Herbsttag voller Regen, gibt es für sie nichts Schöneres hier?« Der Eintrag stammte vom November 2003, ein Jahr, nachdem sie Lucas verlassen hatte, und wenige Monate, bevor sie verschwunden war.
War sie wieder depressiv gewesen? Meine Traurigkeit. Nessa hatte Dina nie gefragt, ob sie wirklich an Frosts Grab gewesen war. Etliche Jahre waren verloren. Sie hatten die Tagebücher, die Dina während der Zeit mit Lukas geführt hatte, nie zurückbekommen. All die Dinge, die sie über Rubys erste Jahre notiert hatte. Über ihn. Als sie über den Sandbar Causeway nach Grand Isle County kam, ließ Nessa das Fenster herunter. Fischerboote tuckerten Richtung Norden, zeichneten Linien auf das glatte, silberne Wasser. Auch die Straße krümmte sich wie ein Angelhaken nach Norden. Und Nessa parkte vor einem Laden, den sie für einen größeren Supermarkt hielt, am Rande einer Ortschaft. Große Pappkartons voller Kürbisse standen in der Mittagssonne. Daneben ein handgekritzeltes Schild, Eigenanbau von der Insel, $3 das Stück. Nessa suchte sich einen aus, dick, makellos und glänzend. Ein Mitbringsel für Ruby, falls sie sie sehen würde. Drinnen gab sie dem Mann hinter der Ladentheke $3. Er trug ein Holzfällerhemd und einen Hut mit Camouflagemuster, an dem Köder fürs Fliegenfischen hingen. Nessa gab sich Mühe, beiläufig zu klingen. »Kennen Sie zufällig die Chevaliers? Clover und Lucas?« Er sagte weder Ja noch Nein, sondern ging einfach zur Ladentür hinaus und deutete nach Norden. »Paar Kilometer noch, dann biegen Sie rechts ab. Können Sie gar nicht verfehlen. Gleich bei der roten Scheune an der Ecke, wo die Holsteiner grasen.« Nessa sah ihn verwirrt an. »Kühe. Solche wie auf den Ben & Jerry Packungen.« »Schwarz-weiße?« fragte sie. »Genau«, sagte er. »Wenn Sie die sehen, biegen Sie rechts ab. Fahren noch ein Stück die Straße entlang, bis sie sich gabelt. Da geht's dann nach links. Es ist nur eine kleine Straße runter zum See. Die Chevaliers wohnen gleich auf der linken Seite. Er ist mit der Kleinen viel draußen auf dem See, aber Clover müsste da sein.« Nessa bedankte sich und spürte, wie sie Herzklopfen bekam. Sie hatte das alles nicht genügend durchdacht. »Steh mir bei«, sagte sie laut, als sie den Gang einlegte, ohne zu wissen, ob sich das an ihre Mutter, ihre Schwester oder ihren Vater richtete. Sie fuhr langsam, folgte der Wegbeschreibung, sah das verblichene Rot der Scheune, die Kühe, die gemächlich davor umhertrotteten, und bog ab. Es war eine Schotterstraße. Zu beiden Seiten wuchsen Goldruten und Astern zwischen dürrem Gras. Wenn ihr ein anderer Wagen entgegenkäme, müsste sie an den Rand fahren. »Läuft Ruby manchmal diese Straße entlang?« mit ausgestreckter Hand, um die Wildblumen zu streifen? Ist sie fröhlich genug, um ein paar davon zu pflücken? Hat sie Lukas Mutter so gern, dass sie ihr einen Strauß mitbringt? Als die Straße sich gabelte, hielt Nessa sich links. Jetzt blitzte auch immer wieder der See auf. In der Hecke weiter vorn war eine Lücke, ein Grundstück. Sie sah einen Briefkasten, verlangsamte auf Schrittgeschwindigkeit. »Chevalier« stand dort, in goldenen Buchstaben aufklebern. Nessa nahm ihre Kamera vom Beifahrersitz und fotografierte den Briefkasten, den Weg, den See. Sie fuhr immer weiter die Einfahrt hinauf. Gemüsebeete in kleine Quadrate unterteilt, dahinter Mais in langen Reihen, die einzelnen Stängel schon golden und verdorrt. Oben auf dem Hügel verschmolz der Giebel eines Hauses mit den grauen Baumstämmen und dem Himmel ringsum. Nessa fühlte sich an ein Bild von Andrew Wyeth erinnert, Autumn Cornfield. Ländlich, karg. An einem Ast schaukelte ein alter Autoreifen. Vielleicht hatte er den ja für Ruby aufgehängt. Sie machte noch ein Foto. Auf dem Rasen vor der Veranda stand ein blauer Pontiac, mindestens 30 Jahre alt. Nessa parkte dahinter. Lukas Pickup war nirgends zu sehen. Ein zweistöckiges Farmhaus. Verwitterte Schindeln, von denen die weiße Farbe abblätterte, waldgrüne Fensterläden und eine umlaufende Veranda, die vorn bereits durchsackte. Eine breite Treppe führte zum Rasen hinunter. Nessa stieg aus, machte ein weiteres Foto, dann legte sie den Apparat zurück auf den Beifahrersitz und schloss die Tür. Das Ganze wirkte wie eine alte, bereits verblasste Postkarte von Vermont. Das Haus ging auf den See hinaus und zwischen den Bäumen standen mehrere Schuppen, daneben, sorgfältig aufgeschichtet, mehrere Klafter grauer Holzscheite. Hinter einer offenen Scheunentür schweres Gerät, ein Traktor, ein Pflug, mehrere Rasenmäher, ein paar Gestelle mit Kanus und Kajaks. Noch ehe sie den Fuß auf die unterste Stufe setzen konnte, tauchte oben an der Treppe eine alte Dame auf, um die 70 vielleicht. Ihre geblümte Kittelschürze erinnerte an die, die Nessas italienische Großmutter in South Philly immer getragen hatte, Tag ein, Tag aus. Es sei denn, sie wollte zur Messe oder zum Bingo. Die Frau rauchte. Das zarte Blumenmuster auf dem Kleid wollte nicht recht zu ihrem Umfang passen. Sie war breit, hatte die Stützstrümpfe bis zu den geschwollenen Knöcheln heruntergerollt und das Haar zu einem platten Knoten zusammengesteckt, der aussah, als hätte sie darauf geschlafen. Ihr Gesicht war faltig, doch Nessa erkannte Lukas darin. Die stahlblauen Augen, der entschlossene Kiefer. Das musste Clover sein. Dina hatte Lukas Mutter als duckmäuserisch geschildert, aber diese Frau hier wirkte respekteinflößend.
»Ja?« sagte sie, nahm einen Zug von ihrer Zigarette und kniff die Augen zusammen, um den Qualm abzuhalten. »Kein Hallo, kein kann ich helfen.«
»Ist Lukas da? Wer sind Sie?« Nessa zögerte, wollte schon behaupten, sie sei eine Arbeitskollegin oder eine alte Freundin aus Philadelphia. Sie hatte sich nichts zurechtgelegt. »Ich bin aus Philadelphia hergekommen. Ich bin Nessa Garvey, Rubys Tante.« Clover fasste nach dem Treppengeländer. »Bitte.« Nessa machte einen Schritt auf sie zu. »Ich will sie einfach nur sehen.« Sie spürte, wie ihre Stimme dünner wurde, weil ihr die Luft ausging. »Bitte.« »Sie begehen Hausfriedensbruch. Verlassen Sie das Grundstück. Der Kleinen geht's gut, sie ist fröhlich.« »Bitte. Ich habe doch nur Sie.« »Sie begehen Hausfriedensbruch«, wiederholte Clover. »Ich habe Sie aufgefordert, das Grundstück zu verlassen. Ich rufe jetzt die Polizei.« Lukas war nicht da. Er wäre sonst längst dazugekommen. Nessa schaute am Haus hinauf. Dunkle Fensterscheiben, die nur das Draußen spiegelten, den Himmel und die Bäume. Auf der Veranda standen Metallstühle mit Sitzpolstern und ein kleiner Beistelltisch. Sie überlegte, Rubys Namen zu rufen, damit sie ans Fenster kam. »Wo ist Ruby?« fragte sie. »Bei ihrem Vater.« »Warten Sie«, sagte Nessa. Aber die Frau schlurfte schon wieder zurück zur Tür und schloss sie hinter sich. Nessa setzte sich auf die unterste Treppenstufe. Vor ihr glitzerte der See, gesäumt von loderndem Herbstlaub am anderen Ufer. Sie wusste nicht recht, was sie machen sollte, sah sich nach Hinweisen auf Ruby um, auf ihr Leben hier. Aber bis auf den alten Reifen an seinen Seilen war nichts zu sehen. Keine kleine Schubkarre, keine Bauklötze, kein Spielhaus aus Kunststoff. Nichts wies auf ein Kind hin. Sie erinnerte sich, dass Lukas immer schon eine kleine Erwachsene aus Ruby machen wollte. Altklug, keine Kinder- oder Babysprache. Ein paar Minuten später erschien die alte Dame wieder oben an der Treppe. »Ich habe die Polizei gerufen«, sagte sie warnend. »Sie sind Clover. Sie kennen meine Schwester. Aber sie haben sie nie mit Ruby erlebt. Sie hätte sie niemals einfach allein gelassen. Ruby ist alles, was ich noch habe, und er lässt mich nicht zu ihr. Bitte.« Nessa flehte, aber die Frau sah sie gar nicht an. »Die Polizei ist schon unterwegs.« Sie verharrte noch einen Moment auf der obersten Stufe. »Hier«, sagte sie und hielt Nessa ein Blatt Papier hin. »Nehmen Sie das. Lassen Sie sie einfach in Ruhe. Sie ist hier glücklich.« In der Ferne war ein Martinshorn zu hören. Ein Wind kam auf, ein paar verstreute Blätter gerieten in Bewegung, trudelten durcheinander und wurden über den Rasen zum See hingefegt. Nessa schaute auf das Blatt. Sie erkannte sofort die Ruby-Menschen, die halboffenen Kreise als Gesichter. Alle drei hielten sich an den Händen, ein Anblick, wie er auch an der Bilderwand in der Paris Street immer wieder auftauchte. Im Hintergrund ein Haus mit lauter kleinen Kringeln drumherum. Nessa verstand. Ruby malte ihr zu Hause. Es war jetzt 8 Monate her, dass Dina verschwunden war und Lukas Ruby mitgenommen hatte. Trotzdem versuchte sie noch, es sich vorzustellen, sich zu vergegenwärtigen. Die Bootshäuser am Schuylkill mit ihren leuchtenden Silhouetten. Ruby war hier in Vermont und malte trotzdem noch Bilder von ihnen. Von ihrer Mutter, sich selbst und Nessa, zusammen in Philadelphia. Clover hatte wohl angenommen, dass Ruby sie malte, Ruby, Lucas und Clover. Nessa drehte sich um, wollte ihr sagen, das sind wir. Sie malt uns, nicht sie. Nicht sie und ihr Ungeheuer von Sohn. Sie verstehen sie nicht. Sie verstehen ja nicht mal, was sie mit ihren Bildern sagen will. Aber Clover war verschwunden, die Tür geschlossen. Und Nessa sah, wie ein weißer Streifenwagen zwischen den Bäumen über die Schotterstraße fuhr und dann langsam den Weg hinaufkroch.